Die digitale Zeit. Ein Podcast von Art und Weise.
Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor über 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich, hier in loser Folge mit interessanten Menschen zu reden. Wir reden über die digitale Zeit und heute gibt es eine Spezialausgabe zu einem richtigen Thema. Das Thema ist Barrierefreiheit. Wir werden in diesen nächsten Minuten ungefähr darüber reden, in der nächsten Stunde vielleicht darüber reden, was Barrierefreiheit ist. Und wir wollen das nicht so theoretisch machen, sondern wir wollen das ganz konkret machen am Beispiel eines Kunden von uns. Wir haben die Website Jobcenter Bremen vor einiger Zeit neu gemacht und jetzt gerade jüngst wirklich ganz aktuell barrierefrei gemacht, wie man so schön sagt. Und um dieses Thema zu bewegen, habe ich heute zwei Leute aus dem Team dabei, einmal Niklas und einmal Mathis. Schön, dass ihr da seid.
Moin Dirk, danke für die Einladung.
Ja, moin, ich bin Mathis, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben noch gar nicht so oft Podcasts gemacht mit drei Leuten, aber wir haben hier einen tollen Menschen, der uns hier betreut, Jürgen, und ich glaube, das wird alles gut. Bevor wir also zum Thema kommen, würde ich mich freuen, wenn ihr euch einmal kurz vorstellt und erzählt, was ihr so macht. Vielleicht fängst du an, Niklas?
Ja, total gerne. Ich bin Niklas, Niklas Dertling. Ich selber bin Frontend-Entwickler und leite hier bei Art und Weise das Team Frontend. Bin also leidenschaftlicher Programmierer tatsächlich. Also ich lebe das. Und neben dieser Leidenschaft, die ich teile fürs Programmieren, ist es auf jeden Fall auch so, dass ich noch super Fußball verrückt bin.
Ja, stimmt, das hatten wir gerade. Ja. Ja, schön, dass du da bist. Und du, Mathis, was machst du?
Ja, ich bin Mathis Möhlenkamp. Ich bin auch Frontend-Entwickler hier und bin so ein bisschen spezialisiert auf Usability, User Experience, alles, was damit zu tun hat, was in die Richtung geht. Also auch Barrierefreiheit ist dafür ein super Thema, wo ich mich auch sehr gefreut habe, dass ich mich damit mehr auseinandersetzen kann.
Ja. Hattest du schon gesagt, wie lange du hier bist?
Ich bin jetzt mittlerweile schon seit über 5 Jahren da, also fast 6 Jahren bin ich jetzt mittlerweile hier bei Art und Weise.
Und du?
Ich seit fast 5 Jahren bin ich dabei.
Ja, toll. Also, ja, ihr seid im Frontend-Team und nur für die Leute, die das vielleicht nicht sofort wissen, es gibt in der ganzen Entwicklung immer so ein Frontend natürlich. Gestaltung passiert oft davor, dann gibt es das Frontend und das Backend. Und das Frontend ist das, was man halt dann auch sieht und vor allem auch benutzt. Und darum soll es heute gehen. Die große Frage, die vielleicht, auch wir hatten eben gerade kurz die Diskussion, ist das ein geschützter Begriff oder nicht, aber ich habe in Wikipedia nachgeguckt und gesagt, okay, was bedeutet denn eigentlich eine barrierefreie Website oder was ist barrierefreies Internet? Und die Wikipedia schreibt dazu, dass es Angebote sind, die von Nutzern und Nutzerinnen unabhängig von ihren Einschränkungen und technischen Möglichkeiten uneingeschränkt, also barrierefrei, genutzt werden können. Also Internetseiten, die von Menschen, die vielleicht nicht besonders gut gucken können, die vielleicht nicht besonders gut hören können, aber auch, die vielleicht nicht alles sofort verstehen, einfach wahrnehmen können. Wie würdet ihr das ergänzen und definieren? Vielleicht du, Niklas, was ist eine barrierefreie Website für dich? Was ist sozusagen so das für die Allgemeinheit gesagt, das Ding?
Ja, das ist auf jeden Fall schon eine sehr gute Definition definitiv gewesen. Grundsätzlich ist es so, dass ich denke, dass jetzt das, was jetzt ja auch alles kommt, also dass es wichtiger wird, immer wichtiger wird und ja auch sogar gesetzlich vorgeschrieben wird, dass Webseiten barrierefrei sind, dass das erstmal so grundsätzlich gesagt eine logische Weiterentwicklung des Internets ist für mich. Also es war eine absehbare Entwicklung, dass es dahin geht. Ich meine, wenn wir uns mal auch zurückdenken irgendwie an Zeiten, wo die Straßenbahnen noch Stufen hatten, also dieses ganze Thema Teilhabe, im Kern ist es Teilhabe, macht natürlich keinen Halt auch vor dem Internet. Und das ist genau das, was ich glaube, was es ist am Ende. Es geht um Teilhabe. Es geht darum, dass eben, weil es gibt statistisch gesehen sehr viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Also allein in Deutschland sprechen wir von fast 7,8 Millionen Menschen, die eine anerkannte Schwerbehinderung haben. Also wir reden hier nicht irgendwie von einem Nischenprodukt, sage ich jetzt mal.
Also
von 10%
fast.
Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl tatsächlich an Menschen, die eben, weil wenn man jetzt eine andere Statistik dagegen hält, dann ist es eben so, dass Studien gemacht wurden und 98% aller Websites da draußen sind nicht barrierefrei. Das heißt, ein ziemlich großer Anteil an Menschen werden einfach, haben keinen Zugang zu diesen Informationen.
Und sind diese 7,8 Millionen oder 8 Millionen Menschen ungefähr, sind die alle ausgeschlossen oder sind die unterschiedlich doll ausgeschlossen?
Ich würde da auf jeden Fall sagen, dass es unterschiedlich ist. Also es kommt da sehr darauf an, welche Einschränkungen man jetzt hat oder wie auch der Zugang dazu ist und welche Barrieren zum Beispiel da sind. Also da ist, finde ich, ja, sehr der Unterschied. Und das ist, glaube ich, so das Hauptaugenmerk. Man kann jetzt nicht sagen, dass die alle ausgeschlossen sind, aber es kommt immer darauf an, in welcher Form oder welche Barrieren man auf der Webseite leider geschaffen hat.
Was ist denn eine große Barriere?
Ich glaube, das kann ganz viel sein. Eine Sache, die auch ja ein bisschen technischer ist, ist zum Beispiel, dass man es Menschen gibt, die zum Beispiel das Web nicht mit der Maus benutzen, sondern zum Beispiel nur mit der Tastatur. Und dann navigieren die durch alle Links und alles, was klickbar ist, zum Beispiel mit Tab. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel ja dann auch so Tab-Fallen, heißt das, dass du da halt einfach nicht weiterkommst und dass du irgendwo am Ende bist und das nicht wieder vorne anfängt quasi, oder dass du einfach alle Informationen nicht zugänglich sind. Und das sind zum Beispiel ein Beispiel von ganz vielen, was wir da
Ein Grund, ich weiß die Antwort schon, aber ich möchte sie einmal fragen, weil ich habe das wirklich mal irgendwann ganz am Anfang gefragt. Wieso baut man dann nicht einfach eine extra Website?
Ach so, ja, das ist natürlich eine gute Frage, die immer kommt, sag ich mal, oder eine berechtigte Frage. Naja, es geht dabei relativ simpel, ja, wie gesagt, um Fairness und Teilhabe. Also es geht halt darum, dass ich natürlich Menschen zum einen den Zugang einfach ermöglichen möchte und ich kann es tun. Ne? Also es ist nicht so, dass es eben nicht möglich ist. Und das andere ist natürlich auch der Aufwand, der dahinter steckt. Den muss man natürlich auch sehen. Also wenn ich jetzt Inhalte pflegen möchte für eine Seite dann und ich jetzt zwei unterschiedliche Auftritte hätte, dann müsste ich natürlich auch das Ganze immer doppelt festhalten, doppelt pflegen.
Ich frage mich nur, als es anfing mit den mobilen Endgeräten, dann gab es irgendwann dieses Bootstrap, was das so irgendwie alles dann für mobile Geräte hinrechnet, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Und gibt es nicht sowas auch einfach für Barrierefreiheit oder ist es viel komplizierter?
Ja, also sowas gibt es schon. Es ist halt die Frage, wie man das dann nutzt. Also wir haben jetzt auch festgestellt in dem Projekt, dass das Internet, sage ich jetzt mal, also das HTML und alle Technologien, die dahinter steckt, schon super darauf vorbereitet sind, barrierefrei zu sein. Das heißt, eigentlich muss es diese Lösung gar nicht geben, weil es schon eine von W3C, also die Initiative, die das Web voranbringt, von denen gibt es halt, ist alles schon darauf vorbereitet, von denen gibt es diese Lösungen schon, die müssen halt nur wirklich umgesetzt werden. Und man muss sich halt so ein bisschen an die Regeln, die vorschreiben, damit halt wirklich alle Menschen das Internet so nutzen können, wie sie es brauchen, daran muss man sich eigentlich nur gut halten. Ich hatte da zum Beispiel mal, habe ich mir überlegt, was bedeutet für uns Entwickler Barrierefreiheit zum Beispiel. Und da bin ich so ein bisschen drauf gekommen, dass es ja eigentlich an Regeln halten, das bedeutet es so ein bisschen. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Nutzer ohne Einschränkungen, wir können einfach mit dem Internet interagieren, wie wir das wollen, auch wenn zum Beispiel technische oder strukturelle Regeln nicht ganz eingehalten sind. Das funktioniert trotzdem. Wir haben dann irgendwelche Probleme zum Beispiel, aber vor allem durch das Visuelle bauen wir so ein bisschen die Brücke. Und wenn jetzt, wir sagen jetzt mal, eine H1 oder eine H2 nicht richtig ist, was so einfache Sachen sind, dann ist das für uns ein bisschen egal, weil durch die visuelle Struktur und durch das Design verstehen wir schon alles. Aber Leute, die Einschränkungen haben, die sind so ein bisschen auf die Einhaltung der Regeln angewiesen. Und das fand ich da ganz witzig. Und,
also das heißt,
ganz wichtig, nicht witzig.
Das heißt, das Internet ist eigentlich, wenn man es richtig verwenden würde, ich sage das jetzt extra einfach, eigentlich schon ganz schön cool barrierefrei.
Absolut, so ist es, definitiv. Es entwickelt sich vor allem auch immer weiter dorthin. Ja. Also wie Mathis gerade schon richtig sagte, es gibt ja Standards, die gesetzt werden, also Codes, die wir eben verwenden können, worauf sich eben man sich einigt, was wir verwenden können alles. Und da ist jetzt auch Google ganz weit dabei, ganz weit vorne als halt einer der großen Browserhersteller, neue Standards eben zu definieren und zu setzen. Und ein gutes Beispiel, was sich jeder vorstellen kann, ist immer ein Modal sich vorzustellen, also ein Pop-up, sagen wir von Pop-up. Ne? Also technisch gesehen ist es eher ein Modal. Wenn sich dieses jetzt öffnet, dann sieht jeder von uns innerhalb dieses Modals immer ein Kreuz irgendwo. Mit diesem Kreuz kann ich dieses Modal schließen. Jemand, der aber keine Tastatur hat, kann dieses Kreuz nicht ansteuern mit der Tastatur. Der keine Maus hat, kann dieses Kreuz jetzt nicht ansteuern mit der Maus. Das heißt, die Frage ist, wie kommt er zu diesem Kreuz? Jetzt muss das A mit der Tastatur bedienen können. Es ist aber eben auch so, dass man es zum Beispiel über Konvention, also über das Drücken der Escape-Taste, einfach einbauen kann, dass sich solche Modale schließen. Und das ist eben nichts, was jetzt zwangsläufig hochgradig da reinprogrammiert werden muss, sondern eben sich dahin entwickelt, dass sowas standardmäßig wird.
Ja, jetzt reden wir hier die ganze Zeit und mir fällt gerade auf, haben wir eigentlich erklärt, was ein Modal ist, Niklas? Würdest du das nochmal eben sagen?
Oh ja, total gerne. Manchmal ist man ja so gefangen in seinen Fachwörtern, dass man gar nicht weiß, was ist alles verständlich und was nicht verständlich. Genau, ein Modal ist im Kern ein Content-Element auf einer Website. Also man kann sich vorstellen, man drückt auf einen Button und öffnet sich ein neues Fenster und in diesem neuen Fenster sind eben zusätzliche Inhalte. Jetzt ist es aber so eben, dass ein Modal nicht wie ein Pop-up sich in einem wirklich neuen Browserfenster öffnet, sondern eben Bestandteil der eigentlichen Seite ist. Es ist also eine Möglichkeit, zusätzlichen Inhalt anzuzeigen auf der Seite.
Aber das liegt quasi optisch über der Seite, von der es aufgerufen wurde, und ist kleiner als die.
Genau so ist okay. Es.
Also wie so ein Pop-up-Fenster.
Genau.
Genau, wie man kennt das auch so aus dem Betriebssystem, wenn so ein Dialog kommt, ne? Und dann fragt er halt so, wollen Sie weiter oder nicht? Das ist auch ein Modal. Ja, ne?
Ein Dialogfenster ist eine sehr gute Bezeichnung dafür. Beschreibung.
Ja, ich wollte das nur noch mal eben einstreuen, weil vielleicht weiß nicht jeder, was ein Modal ist. Eine Einschränkung, die streifen wir jetzt nur einmal kurz, dazu machen wir wahrscheinlich dann noch mal eine andere Runde, aber ich will sie einfach noch mal erwähnt haben, weil damit ist das auch eine schöne Bridge zum Jobcenter. Als wir mit denen geredet hatten damals, ging es eben darum, dass sie sich verschiedene Agenturen angeguckt haben und wir haben damals gesagt, wir wollen die am einfachsten zu bedienende Website für die bauen. Da waren wir auch schon in Richtung barrierefrei, aber das war ja ein zweiter Take. Und da war klar, es geht neben all den Dingen, die wir jetzt hier heute besprechen, auch darum, eine Sprache zu finden. Und Sprache gilt doch auch offiziell als Barrierefreiheits Element, oder? Also das ist doch auch etwas, was jetzt gar nicht unbedingt in eurer Hoheit vor allem liegt, sondern das ist ja bei uns auch eine Redaktion, die sowas macht, aber das gehört doch auch richtig mit offiziell dazu, oder?
Definitiv, also es gibt ganz viele Facetten der Barrierefreiheit. Eine Website, wie du es gerade richtig gesagt hast, besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Bausteinen, wie so Lego-Bausteine. So die einen machen das Frontend, die anderen das Backend, die anderen Design und der anderen mit Inhalten. Und diese ganzen Dinge müssen zusammenspielen oder diese ganzen Dinge müssen ihren Teil dazu beitragen. Mhm. Um da ein paar Beispiele noch zu nennen, neben jetzt Inhalten, also sprich einfache Sprache wäre jetzt ein Stichwort, ne, dass man versucht, Content so zu kreieren, dass er eben auch in einfacher Sprache verständlich ist. Geht es aber auch jetzt, um auf einen gestalterischen Aspekt einzugehen, zum Beispiel auch ganz viel darum, welche Farbgestaltung nehme ich. Es gibt ja neben ich sage jetzt mal, das Extrembeispiel, über das wir ganz oft reden und ganz viel reden, sind eben Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Aber es geht eben dann auch darum, dass sie ja Hintergründe nicht gut wahrnehmen können, wenn die Kontraste zu niedrig sind. Mhm. Da gibt es dann eben auch Standards. Die Zahl ist, glaube ich, 4,9 war das, meine ich, dass die Kontraste immer in diesem Verhältnis sein müssen. Damit sie für alle Menschen gleich wahrnehmbar sind. Oder sprechen wir über Bilder, wenn jemand eine Bildwelt kreiert für eine Website, das ist ja ein wichtiges Kommunikationsmittel auf einer Website, dann muss mitgedacht werden, dass es eben auch erreichbar ist für Menschen, die das Bild nicht wahrnehmen können. Das heißt, ich brauche eine Beschreibung für diesen Text als Beispiel.
Ja, das ist spannend. Ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass irgendjemand erzählte, dass doch jetzt diese Bilder alle von der KI beschrieben werden können. Habt ihr das schon mal gemacht? Dass diese Alternativtexte, heißt das nicht alt?
Ja,
Alttexte, genau so. von den Bildern von der KI beschrieben werden und dass das vielleicht ein Vorteil ist, wenn man sonst zu faul ist, nicht zu viel Zeit hat, die Kunden das nicht bezahlen, keine Ahnung, dass das dann, da steht da irgendwie JPEG 1 bis 50 und wenn da aber die KI das schön beschreiben kann, dann hilft das vielleicht.
Ja, da ist natürlich so ein bisschen wieder die Frage, in welchem Kontext steht das Bild und muss es dann überhaupt beschrieben werden? Also es ist schon ein bisschen komplexer
okay.
Und die KI müsste dann halt auch wirklich man könnte natürlich erstmal alles generieren lassen und dann quasi selber nochmal gucken, hey, ist das jetzt nur dekorativ, wenn das Bild zum Beispiel nur dekorativ ist und gar keinen wirklichen Sinn hat, sage ich jetzt mal, außer dass es wirklich schön aussieht, dann darf es auch nicht beschrieben werden.
Ach so, okay.
Also dann muss dieser Alttext muss explizit leer bleiben, wenn man zum Beispiel ein Icon hat und zum Beispiel ein Telefon-Icon, aber dass es auch klar wird, dass die Telefonnummer dass es eine Telefonnummer ist, wenn das auch ohne das Icon klar wird, dann muss das zum Beispiel ausgeblendet sein.
Krass.
Das heißt, man kann auch teilweise gar nicht so krasse Regeln aufstellen, sondern man muss sich wirklich einige Sachen eigentlich drüber nachdenken und sagen, hey, wie ist hier der Kontext, wie ist da der Kontext? Mhm. Aber an sich ist das auf jeden Fall eine gute Sache, bevor man es gar nicht macht.
Ja, genau. Also Barrierefreiheit ist letztendlich ja, dass alle Menschen oder möglichst alle Menschen teilhaben können. Deswegen bauen wir auch nicht zwei Straßenbahnen, sondern auch nur eine und bauen da lieber die Stufen aus. Ne? Und so ist das ja hier auch zu verstehen. Und jetzt kommen wir mal zum Jobcenter. Das ist ja als Thema sicherlich auch eine besonders herausfordernde Ausgangslage und Ich weiß nicht, wer von euch möchte. Ich habe da mehrere Fragen zu natürlich, aber sag doch mal, was war eigentlich erstmal die Ausgangslage beim Jobcenter? Also fangt erstmal an bei die Seite. Was soll die können, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Wofür ist die da und wofür nicht?
Also die Jobcenter-Seite Bremen ist in erster Linie dazu da natürlich, dass die Menschen dort Informationen bekommen. So, ne? Und Informationen, das kennt jeder irgendwie vielleicht aus unterschiedlichsten Erfahrungen, die man mit Behörden gemacht haben. Die Informationsvielfalt ist enorm groß, ist einfach sehr, sehr groß. Und in der Regel ist es so, dass man aber eine sehr spezifische Frage hat, auf die man eben auch eine sehr spezifische Antwort benötigt. Mhm. Und das ist einem im Kern die Herausforderung für eine Behördenwebseite und besonders eine Behördenwebseite, die dann eben das Jobcenter Bremen ist. Und das heißt, das Ziel dieser Seite war es, eine Seite zu schaffen, die genau auf deine Frage, die du hast, die wir nicht vorhersehen können, genau die richtige Antwort zu liefern. Und das war quasi, das ist der Projektrahmen, den wir jetzt haben hier bei diesem Jobcenter Bremen. Und da kam dann eben ja das große Thema, gerade bei einer Behördenseite, das Ganze muss natürlich teilhabemäßig für jeden erreichbar sein.
Mhm. Und bevor wir dazu kommen, noch mal eine Frage. Wir haben auf der Seite die Möglichkeit zu sagen, wer ich bin.
Ja.
Ne? Das ist ja wie eine schöne Idee gewesen. Da steht zum Beispiel, ich bin arbeitslos oder unter 25 Jahre, alleinerziehend, Migrantin, Arbeitgeberin oder gesundheitlich eingeschränkt. Und wenn ich da draufklicke, was passiert dann? Also wo kommt man dann hin?
Dann kommt man auf eine Landingpage, die wirklich für die Zielgruppe zugeschnitten ist. Wir haben zum Beispiel ja, unter 25, da sind dann einfach alle Informationen, die sonst in irgendwelchen Untermenüs, sage ich jetzt mal, ein bisschen versteckter sind. Und man muss wirklich wissen, okay, ich brauche jetzt Jobvermittlung und Beratung und dann zum Beispiel das und das brauche ich oder finanzielle Hilfe für den und den. Und da haben wir so ein bisschen gesagt, ja, aber als Nutzer weiß man ja, ich bin zum Beispiel unter 25, ich kann hier einfach gesammelt alle Informationen haben, die sich dann auch teilweise ein bisschen in den anderen Kategorien verstecken oder schön geordnet sind. Aber hier ist wirklich eine Landingpage, die mich so ein bisschen abholt und wo ich weiß, hey, hier wird mir geholfen, hier werde ich so ein bisschen an die Hand genommen. Mhm. Und es wird auch mit Informationsboxen direkt Sachen erklärt, weil es ist ja schon Behörde und Jobcenter ein bisschen Fachjargon, wo man gar nicht genau weiß, was einzelne Sachen jetzt bedeuten oder da waren wir auch so ein bisschen am Anfang, okay, fiel die ganze Zeit zum Beispiel der Begriff Bedarfsgemeinschaft. Mhm. Und ich hatte mit dem Jobcenter jetzt auch noch nichts zu tun. Und ich wusste auch gar nicht, was das ist. Und dann haben wir irgendwann gedacht, waren wir halt auch von der Agentur, wo wir uns darüber Gedanken haben, so, okay, ganz viele Sachen müssen wir erstmal so ein bisschen googeln selber. Ne? Und haben wir gedacht, wenn wir irgendwo jetzt Bedarfsgemeinschaft schreiben, dann ist einfach ganz klar, daneben kommt eine kleine Infobox mit Info-Icon und da ganz kurz in leichter Sprache quasi oder in leichterer Sprache beschreiben wir da einfach in ein, zwei Sätzen, was ist denn überhaupt eine Bedarfsgemeinschaft?
Weißt du, was das ist?
Ich hab's wieder vergessen, das ist jetzt.
Okay. Du kannst ja mal parallel gucken, was es ist, dann stelle ich ja. die nächste Frage. Also die Seite hat so Landingpages, die auf die Menschen eingehen, die auf der Seite sind und durch die verschiedenen Flüchtlingsbewegungen, ne, durch die Ukraine, durch den Angriff auf die Ukraine und so weiter, sind zu der Zeit, als wir das gemacht haben, natürlich auch spezifische Sachen gekommen. Und dann war eben halt auch so ein bisschen so die Grundidee zu sagen, okay, wir wollen die am einfachsten zu bedienende Website im Kontext von Jobcenter sein. Und ich weiß nicht, ich wusste das vorher auch nicht. Jedes Jobcenter ist ja individuell pro Gemeinde bzw. pro Land. Also pro Gemeinde ist es, glaube ich. Das ist ja die Stadtgemeinde hier. Und dieses Jobcenter ist zur Hälfte, gehört es der Arbeitsagentur und zur Hälfte der Stadt Bremen. Ne? Das heißt also, es ist jedes Mal super regional. Die sind alle einzeln. Und eine Sache, die wir eben dann gesagt haben, okay, wir wollen das so ein bisschen im Wettbewerb so, ne, wir wollen das die am einfachsten zu bedienende Jobcenter-Seite sein. Und in dem Zuge, und dann kommen wir zur Barrierefreiheit, haben wir auch etwas gebaut, das sich Bürgergeldrechner nennt. Willst du dazu noch mal kurz was sagen?
Ja, gerne.
Was macht das?
Ich schieb noch mal eben nach, was die Definition von der Bedarfsgemeinschaft ist. Also Gemeinschaft von Menschen, die zusammenleben und gemeinsam wirtschaften.
Okay, also ein Haushalt quasi.
Genau, aber man darf halt nicht Haushalt sagen, weil das könnte auch irgendwas anderes sein. Und deswegen ist das immer sehr speziell da, welche Begriffe man jetzt benutzen darf. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir erklären das dann immer. Mhm. Genau, der Bürgergeldrechner, da, also die allermeisten Menschen, die auf das Jobcenter zugehen, die wollen halt auch Bürgergeld beantragen. Mhm. Oder sind in irgendwelchen Notlagen und meistens ist ein Schritt davon dann auch das Bürgergeld. Und da haben wir uns halt gedacht, oder das machen auch schon andere Jobcenter, aber wir haben uns gedacht, es wäre halt schön für den User, bevor er diesen ganzen Behördengang machen muss, dass er schon so ein bisschen, ja, einfach einen Anhaltspunkt hat, in welcher Größenordnung oder wenn ich in einer Partnerschaft lebe oder wenn ich so und so viele Kinder in dem und dem Alter habe. Und ja, auf was für einen Anspruch kann ich mich da eigentlich einstellen? Der ist da natürlich nicht irgendwie rechtsbindend, aber das ist schon mal, ja, weil einfach der User weiß, okay, in der Richtung geht es, so kann ich, darauf kann ich mich einstellen.
Mhm. Ja, um das vielleicht auch noch mal ganz kurz noch zu ergänzen, der Bürgergeldrechner hat natürlich diese eine Aufgabe, das ist ja, oder das ist generell natürlich die wichtigste Aufgabe dieser Website, dass die User, die das Jobcenter in Anspruch nehmen, müssen schnell auf Informationen bekommen und die richtigen Informationen bekommen, aber den anderen Teil, den darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen, ist, dass es hier auch um behördliche Effizienz geht. Also wenn wir in der Lage sind, einen Bürgergeldrechner zu kreieren, wo der User, bevor er in Kontakt tritt, herausfindet, habe ich diesen Anspruch oder habe ich ihn nicht, so ist es natürlich auch, wenn sind die Anfragen natürlich auch reduzierter. Mhm. Weil die Antwort, nein, sie haben keinen Anspruch, muss halt eben vor Ort nicht mehr herausgefunden werden.
Ja, cool. So, jetzt haben wir also diese Jobcenter-Seite gebaut, viele Gedanken uns gemacht, dass sie einfach zu bedienen ist. Versucht, die Sprache gut anzupassen. Ich glaube, wir hatten auch den Auftrag, die ganzen Inhalte zu überprüfen in Richtung Sprache und unsere Redaktion hat daran gearbeitet. Die Seite ist live gegangen und dann gab es irgendwann die Idee, okay, jetzt lass die mal auf Barrierefreiheit überprüfen. Dazu muss man wissen, dass es Firmen gibt, die sind unabhängig von uns, auch unabhängig vom Jobcenter, die überprüfen das. Bei uns war das welche Firma, könnt ihr euch sagen?
Dias.
Dias? Und die macht einen BITV-Test.
Genau.
Genau. Und erzählt mal, was dann passiert ist. Also die Seite ist jetzt live, es ist alles super. Wir finden die, also ich sag jetzt mal, ohne dass wir uns so tief damit beschäftigt haben, oder ich mich, fand die Seite schon super leicht zu bedienen und super fancy, elegant gemacht alles. So, und jetzt kommt aber dieser Test. Und der erste, was wurde getestet und was ist rausgekommen beim ersten Test?
Genau, der erste Test, der dann, genau, die ist richtig angesprochen, das Dias, ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert, genau solche Tests dann eben zu machen. Mit denen sind wir dann in Kontakt getreten, dass wir diese Seite gerne testen wollen, einmal auf die Barrierefreiheit und entsprechend dann eben auch Handlungsempfehlungen bekommen. Und dann haben sie gesagt, alles klar, wir machen diesen Test. Wir wussten schon von vornherein, wenn wir ehrlich sind, ab dem Zeitpunkt haben wir natürlich angefangen, uns intensivst damit zu beschäftigen, so das erste Knowledge dazu aufzubauen und so weiter und so fort. Das heißt, wir waren uns relativ sicher, dass wir ihn jetzt nicht bestehen direkt, diesen Test. Aber es war vor allem ja auch ein gutes Umfeld, um die Skills zu erarbeiten, die eben notwendig sind. Und das heißt, wir haben diesen Test gemacht. Dann kam erstmal prompt ein PDF-Dokument zurück. Also was heißt prompt? Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und dieses PDF-Dokument sagte groß, Seite nicht bestanden. Und es hatte einen Umfang von 89 Seiten. Ja, da waren wir natürlich erstmal baff. Aber wie das dann ja so ist, wenn man
Mach mal ein Beispiel. Was stand auf so einer Seite drauf?
Oh, super gerne. Wir hatten zum Beispiel wir hatten so Farbverläufe. Wir haben FAQ-Bubbles gebaut, ne, weil wieder jetzt dieses, wenn ein User eine Frage hat, wollen wir sie direkt beantworten. Das heißt, wir haben FAQs herausgearbeitet. Die meisten Fragen, die eben nun mal gestellt werden bei so einem Jobcenter, haben wir einfach schon mal fertig gebaut. Und dort war ein Farbverlauf drin. Mhm. Ja, von so einem leichten Rot in ein Weiß. Und da drauf ist Text. Und jetzt ist es aber so, dass eben an jeder einzelnen Stelle dieses Farbverlaufs der Kontrast zum Text eben so sein muss, dass es eben für sehbeeinträchtigte Menschen lesbar ist. Das ist ein Beispiel, wo wir dann durch diese FAQ-Bubble eben durchgefallen sind, weil die Farbkontraste dort nicht stimmten. Oder ein anderes Beispiel ist, dass Buttonflächen, also oder besser gesagt, nehmen wir Bilder. Wir hatten Bilder, die hatten alternative Texte. Alternative Texte haben wir schon immer gepflegt, ne, auch alleine für die Google-Sichtbarkeit etc. Allerdings ist es so, dass wenn ein Bild verlinkt ist, dies eben auch innerhalb des alternativen Textes stehen muss. Weil der User, der eben das Bild nicht sehen kann, der kriegt ja nur das Bild mit.
Und der kriegt nicht mit, dass es ein Link ist.
Genau, er kriegt die Information nicht, dass er auf das Bild draufklicken kann. Das heißt, diese Information ist relevant für den alternativen Text, wenn es verlinkt ist.
Hast du auch noch Beispiele? Was ist das krasseste oder bemerkenswerteste, an das du dich erinnerst?
Oh, das Krasseste. Ich weiß gerade gar nicht, was das Krasseste war. Es waren halt einfach so viele Unterpunkte. Also,
hattet ihr denn das mit den Tabs schon fertig oder musstet ihr das noch bauen?
Nee, mussten wir auf jeden Fall noch anpassen. Also die muss jetzt unterscheiden. Das eine ist, dass es über Tab erreichbar ist. Und das andere ist die Reihenfolge, in welcher es erreichbar ist.
Ach Gott.
Ja, und genau, also die meisten Elemente waren erreichbar über Tab, aber die Reihenfolge stimmte eben nicht. Oder sagen wir besser, sie war nicht optimal. Sagen wir so.
Mir ist gerade noch was eingefallen, was so das Krasseste war. Es ist nur eine richtig Kleinigkeit, aber wo Niklas und ich so gedacht haben, hui, die sind aber sehr genau. Das war zum Beispiel, wir haben hier beim Jobcenter ein Logo mit weißem Hintergrund. Oder die ganze Webseite hat einen weißen Hintergrund. Und das stand dann im Test, ja, wenn man die Hintergrundfarbe von der Webseite aber auf schwarz setzt, dann kann man das Center vom Jobcenter, vom Logo, nicht mehr lesen, weil das ja schwarz ist. Und wir so, okay. Die Lösung ist halt auch super einfach. Man macht einfach das SVG, was das Logo ist. Das hat dann eine Hintergrundfarbe, die auch weiß ist. Und damit ist es wieder in Ordnung. Und wenn man, dann ist halt wieder dieser Kontrast da. Aber wenn man wirklich einfach die ganze Internetseite im Hintergrund auf schwarz setzt, durch irgendwelche Screenreader oder irgendwelche Assistenten, dann konnte man halt das Logo nicht mehr erkennen. Und das war so, okay. An sowas hatten wir halt vorher einfach noch nie gedacht. Und so muss man halt wirklich auch so ein bisschen als Entwickler die Denkweise ein bisschen verändern.
Okay, und das heißt, ihr habt jetzt die ganze Seite durchtesten lassen oder einzelne URLs oder wie wird das gemacht?
Genau, also wir haben uns generell auf 5 Seiten haben wir quasi bestimmt, also gemeinsam mit dem Dias bestimmt, die repräsentativ sind für alle Seiten. Weil auch man muss das natürlich auch im Verhältnis sehen, weil das ist ja keine KI, die das durchtestet, sondern das sind eben Menschen, die das durchtesten. Und so eine Jobcenter-Seite hat halt an die, ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, aber
es 80, werden 90 Seiten.
Ja, okay. Okay, das heißt, es werden exemplarische Seiten genommen, genau. um sie durchtesten zu lassen. Und wisst ihr, was die dann machen? Also haben die dann ein Labor mit so Geräten? Oder also das gibt doch so Lesegeräte, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Braille?
Ja, genau.
Braille. Und also, wisst ihr, was die da macht oder machen?
Es passiert, also es ist super spannend, tatsächlich sehr interessant. Die haben 2 Phasen. Die erste Phase ist tatsächlich, dass Entwickler dort sind und die scannen den Quellcode. Das ist so das Erste, was sie tun.
Entwickler?
Also, genau, also die gucken sich wirklich den Quellcode an, also gar nicht jetzt im ersten Schritt so viel auf die Website selber, sondern ne, den sogenannten DOM-Tree nennt man das, also da, wo der ganze Code halt drin steht. Und scannen das erstmal durch und gehen auf diese Ebene ein. Was für uns Entwickler natürlich auch super dankbar ist, ne, muss man auch mal am Rande sagen, weil wir natürlich Feedback bekommen und von Menschen, wo wir mit einer Sprache sprechen können, was natürlich super ist. Mhm. Genau, und danach gibt es dann natürlich noch die weiteren Ebenen, also ne, ein Kontrast-Check findet dann statt, ne, sind alle Kontraste richtig. Und wenn diese Entwickler damit fertig sind, geben sie es quasi weiter nochmal in eine QS-Phase, wo dann eben nochmal mehrere andere Augen mit drauf gucken, ob das alles so korrekt ist und dann geht das eben raus.
Genau, also insgesamt sind es dann 98 Prüfschritte, glaube ich, nach BETV. Also BETV ist das Barrierefreiheit Informationstechnik Verordnung, also wirklich von Deutschland quasi, vom Bund aus das, was das Jobcenter als Behörde jetzt zum Beispiel erfüllen muss, BETV 2.0. Und das sind bei Dias dann zum Beispiel 98 Prüfschritte, die einfach komplett einmal durchgehen. Und da werden halt auf ganz verschiedene Sachen einmal durchgetestet.
Und dann haben die uns Handlungsempfehlungen gegeben oder haben die einfach nur gesagt, das ist ein Fehler und ihr wisst dann selber, was ihr machen müsst?
Genau, also es ist teils, würde ich sagen. Also dieses, ne, also vielleicht dazu dieses 89-seitige PDF-Dokument, was wir dann halt eben im Detail durchgearbeitet haben, Schritt für Schritt. Da gibt es dann eben Parts, wo gesagt wird, konform, teils konform oder eben nicht konform. Und an manchen Stellen bekommt man tatsächlich klare Ideen auch, also klare Handlungsempfehlungen, was getan werden sollte. Und an anderen Stellen ist es einfach nur, ich sage jetzt einfach mit einem Red Flag, funktioniert nicht. Mhm. Das, was wir halt eben getan haben in diesem Prozess, ist halt, dass wir uns dieses PDF generell einfach geschnappt haben, einmal durchgearbeitet haben, durchgescannt haben. Und was man dann eben auch herausfindet, ist, dass sich viele Dinge natürlich auch wiederholen. Also es sind ja 5 Seiten, die getestet werden. Und natürlich, wenn jetzt in der Hauptnavigation das Logo auf dem schwarzen Hintergrund nicht da funktioniert, fällt das auf allen 5 Seiten auf.
Also wird jede Seite einzeln vollständig beschrieben Und deswegen kommt auch die Menge zustande. Das heißt, es ist da auch eine Doppelung drin.
Genau. Also 9 Seiten waren es insgesamt, die da getestet haben. Ich glaube, 5 haben wir so ein bisschen vorgeschlagen und dann haben die noch. Und dann haben die wirklich diese 98 Kriterien, ist quasi in dem PDF einzeln aufgeführt, jeweils das und das. Und zum Beispiel Alternativtexte für Bedienelemente. Und dann steht da auf Seite 1, das und das sind 10 Sachen falsch. Von dem auf Seite 2 sind 5 Sachen, auf Seite 3, bla. Und das halt für alle 98 Prüfschritte. Also so kann man sich das vorstellen, dass man da wirklich einen detaillierten Bericht mit den einzelnen Sachen. Ja, wie so ein TÜV. Eine Mängelliste quasi. Ja,
okay. Und was wir halt dann eben noch ergänzend gemacht haben, ist uns halt dann eben mit dem Dias noch tiefer vernetzt und eben auch Meetings mit denen abgehalten, wo wir dann eben Ideen eingebracht haben zu einzelnen Dinge, die sie eben als nicht konform bewertet haben, wo wir gesagt haben, hey, das wäre jetzt unser Lösungsvorschlag dafür, was haltet ihr davon?
Hast du ein Beispiel? Was Konkretes?
Genau, also wir hatten zum Beispiel eine Suchlayer, kann man sich jetzt vorstellen. Jemand klickt auf einen Button, da öffnet sich eine Suche und jetzt gebe ich da irgendeinen Begriff ein und die Suche ist natürlich smart und gibt dir schon mal Suchvorschläge. Und jetzt ist die Frage, wie kommt ein User, der keine Tastatur bedienen kann, zu diesen Suchvorschlägen? Mhm. Und da gibt es jetzt technisch gesehen unterschiedlichste Möglichkeiten, das eben barrierefrei zu machen. Und da waren wir zum Beispiel in einem regen Austausch und Diskussion mit dem Dias, was für Möglichkeiten wir denn hier jetzt haben.
Mit Pfeiltasten?
Genau.
Cool.
Das Interessante daran ist vielleicht auch noch, dass wir als Nutzer, wenn wir was eingeben, dann sehen wir ja sofort, alles klar, es sind jetzt Suchergebnisse vorhanden. Aber jemand, der blind ist, der weiß ja gar nicht, ich habe jetzt was gesucht. Wann ist überhaupt das Ergebnis da? Und da haben wir zum Beispiel, da gibt es so ARIA Live Regions und damit kann man zum Beispiel einfach dem Screenreader, der das ja vorliest, der liest dir dann erstmal vor, das und das hast du eingegeben und dem kannst du dann sagen, wenn quasi der Request zurückkommt, hey, jetzt sind Suchergebnisse da, kannst du ihm einfach kurz sagen, hey, jetzt sag mal eben aus, es sind 13 Suchergebnisse und mit den Pfeiltasten kannst du da auch navigieren. Also so.
Das sagt das Ding dann?
Genau, es unterbricht quasi, da gibt es dann noch von diesem ARIA Live Regions noch verschiedene Modus, dass er einmal polite ist, dass er quasi dem Screenreader erstmal ausreden lässt oder dass er strikt ist und direkt unterbricht. Und das fanden wir da auch super interessant, dass sowas halt wirklich da alles schon so vorbereitet ist und solche Technologien es halt schon gibt, dass du den Screenreader halt echt sehr gut programmieren kannst oder vorbereiten, dass der einfach die perfekte Ausgaben gibt.
Also wir stellen uns noch mal kurz vor, wir drei haben hier unsere Laptops vor uns. Aber die Zuhörer und Zuhörerinnen, die haben das ja nicht. Wir haben also die Jobcenter-Seite. Dort ist ein Knopf, der sagt, Moment, ich gucke noch mal, Suche öffnen. In der Seite davor hätte man da einfach reingeklickt und sofort etwas eingetippt. Und dann wäre irgendwas passiert und man hätte die Suggestion gekriegt. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern man sieht einen, offensichtlich ist das wie ein Knopf, da klickt man drauf und dann geht ein Fenster auf, das Modal, das ich tatsächlich mit Escape wieder zumachen kann. Und dort tippe ich jetzt was ein, also ich tippe jetzt Ukraine oder UKR und dann kommt so ein Fenster, wo die Vorschläge kommen und an dieser Stelle würde das Gerät jetzt, dieses Screenreader-Ding sagen, ein 13 oder es sind in dem Fall 7 vorgeschlagene Suchergebnisse mit Pfeiltaste durchklicken. Und dann würde derjenige mit der Pfeiltaste durchklicken und dann würde irgendwie der da stehen bleiben auf Position 4 und dann würde das vorgelesen.
Genau.
Okay.
Es wird halt sagen, es ist eine Liste mit 13 Objekten und da kannst du dann durchnavigieren und so ist es halt. Und das kann zum Beispiel der Apple VoiceOver, was von Apple, was wir ja am Mac auch nutzen, wo wir das dann auch die ganze Zeit mit getestet haben. Ach, cool. Das kann das dann auch. Es war auch dann sehr interessant als Entwickler, das Debuggen, was man ja so den ganzen
Tag. Kannst du das anmachen und einfach mal machen? Mach mal ganz laut.
Ja.
Also wir. Wir machen jetzt das Voice-Over-Feature von Apple an, machen das ganz laut und unser Tontechnik-Man wird das dann schon irgendwie richten, dass das klappt. Und sonst bauen wir das nochmal nach. Aber ich würde es gerne einmal hören, gerade mit der Suche, weil das fand ich heute in der Vorbereitung echt spannend, dass die so eigentlich ja doch jetzt für, wenn man Barrierefreiheit als Thema nicht behandelt, ein bisschen ungewöhnlich funktioniert. Ne? Also weil man muss klicken, weil es geht was auf. Es ist nicht ganz so elegant wie sonst, aber es ist natürlich völlig in Ordnung. Ich meine, Straßenbahn mit Stufen war bestimmt auch irgendwie höher oder was weiß ich früher. Ne? Und dafür können halt jetzt alle mitfahren. Also es ist schon in Ordnung. Es ist nur eben ein neues Gefühl.
Und am Ende ist es ja auch so ein bisschen die Frage gewohntes Verhalten.
Mhm.
Und diese Modallösungen in Suchen ist zumindest jetzt so meine Prediction. So, wir haben jetzt 2024. wird das sein, was sich langfristig jetzt durchsetzen wird. Da mhm. gehe ich stark von aus.
Überhaupt Modale, also immer so Fenster zu machen, auch bei anderen Dialogen? Also
zum Beispiel Kontakt bei Kontakten, oder? Genau. Das okay. wird auf jeden Fall, denke ich, sich in den nächsten Jahren stark durchsetzen, weil es viel, viel besser zu bedienen ist.
Okay. Das heißt, er dreht jetzt das Mikro um und jetzt machst du mal wirklich diese Suche.
94,1% Chrome, Startseite senkrechte Linie Jobcenter Bremen, Google Chrome Mathe Suchbegriff eingeben, Fenster, Suche, Einblendmenü, Liste, Einblendmenü Combo Box. Suchfunktion, du bist jetzt auf, Einblendmenü Combo Box, gib Text ein oder zeige eine Liste mit Optionen an, indem du CTRL-Taste, Option-Taste, Leerzeichen drückst.
Ich habe ihn jetzt mal nicht unterbrochen.
So ja, ist doch gut.
Und jetzt zum Beispiel
Such erweitert, Vervollständigung ausgewählt. Suchvorschläge vorhanden, mit den Pfeiltasten durch die Liste navigieren. Besucht, Link. Ukraine, Ukraine Informationen für Menschen aus der Ukraine und BürgerInnen, die helfen wollen. Komma, Ukrainisch, Russisch, Deutsch weiterlesen. Besucht, Link. Besucht, Link. Rechtkreiswert, besucht, Link. Deutsch 2022 haben geflüchtete Menschen aus der Ukraine Programm.
So funktioniert es dann zum Beispiel und so sagt Apple VoiceOver das dann zum Beispiel. Am Anfang hat man gehört, wenn man da in das, wenn man damit startet, also ich habe es angemacht und dann liest er erstmal vor, wo man sich wirklich befindet. Also in dem, man ist auf der und der Webseite, in dem und dem Feld und sowas. Deswegen habe ich am Anfang das so ein bisschen auslaufen lassen, bevor ich dann wirklich interagiere damit, weil er dir halt echt am Anfang immer so ein bisschen den Weg erstmal zeigt. Und das macht ja auch Sinn. Wir wissen ja erstmal gar nicht, dass wir uns in dem Gebäude befinden, sondern ja, wir müssen erstmal wirklich da reinkommen. So. Und da, dahin geht das so ein bisschen.
Ja, das ist cool. Also das heißt, dieses Voice-Over ist schon eine vollwertige Technologie dafür, als Beispiel. Also es gibt bestimmt noch andere Geräte, aber oder ist das sozusagen so für hobbymäßig? Und wenn du richtig irgendwie eine Herausforderung hast, dann nimmst du noch extra Sachen?
Ja, also, also Menschen, die jetzt wirklich mit den Beeinträchtigten leben, die werden jetzt nicht zwangsläufig auf Apple Voice-Over setzen. So, aber nichtsdestotrotz, definitiv ist es ein also repräsentativ für das, wie wir im Screenreader am Ende die Seite vorlesen.
Okay. Genau, ich glaube, die meisten Menschen nutzen NVDA. Das ist so das, das gibt es für Windows und das wird sehr, sehr viel genutzt.
Mhm. Genau. Und spannend finde ich eben an dieser Geschichte auch, was man halt auch wieder sieht, das ist so ein bisschen back to the roots, sag ich mal, ne, dass vorgelesen wird mit Pfeiltasten benutzen. Das rührt halt eigentlich aus dieser Grundidee, die ja ganz früher auch schon da war. Also, dass wir ein Burger-Menü, also diese drei Striche, als ein Menü wahrnehmen, ist ja nicht selbstverständlich, sondern das ist ja gelerntes Userverhalten. Mhm. Und genauso ist es eben auch in der Barrierefreiheit, dass es eben gelerntes Userverhalten gibt. Zum Beispiel, dass man etwas mit Tab durchnavigieren kann. Mhm. In unserem Fall ist es so, dass es mit den Pfeiltasten navigierbar ist. Und aufgrund dessen lesen wir es eben vorher vor. Das ist eben dieses, ja, es ist im Prinzip genau die gleiche Entwicklung, die jetzt schon vor eigentlich 20 Jahren im Internet stattgefunden hat, beginnt jetzt einfach auch nochmal auf dieser Ebene.
Okay, aber jetzt habe ich mehrere Fragen. Also das erste ist, was wir gerade gehört haben, ich kann also entweder gar nichts oder wenig sehen, das liest mir das vor, verstehe ich alles und dann kann ich mich da durchklicken. Und dann bin ich das ja vielleicht auch gewohnt, ne, weil ich das ja dann immer so machen muss und dann ist das ja auch normal für mich. Ne? Für uns ist das ja ungewöhnlich, dass jemand das so detailliert vorliest. Ne? Ich habe das ja vor mir. Aber was mache ich denn jetzt am Telefon? Gibt es dafür auch Barrierefreiheit?
Dafür ist zum Beispiel auch Apple VoiceOver. Da kannst du das dann auch direkt mit Sprachbefehlen sagen, hey, jetzt das
nächste. Ich habe keine Tab-Taste.
Also ich, mit Sprachbefehlen geht das
dann zum Beispiel. Mit Sprachbefehlen?
Ja.
Ich hatte eben schon mal kurz dieses KI, das ist jetzt ja in aller Munde. Und habt ihr irgendeine Idee, was KI und mit Barrierefreiheit oder für Barrierefreiheit tun wird? Gibt es dazu schon Erkenntnisse? Habt ihr dazu schon irgendeinen Ausblick? Das müsste ja auch irgendwie total hilfreich sein, einfach, ne? Für Menschen, die Beeinträchtigungen haben.
Total. Also, ne, das ist natürlich die Entwicklung da schwierig vorherzusehen, das ist keine Frage, aber dass KI wesentliche Teile verändern wird, ist. Es steht außer Frage, das wird passieren. Und genauso wird es eben auch mit zum Beispiel die Assistenzsoftware, die eben im Einsatz ist, wird eines Tages eben KI unterstützt sein. Das ist keine Frage. Das wird so mit Sicherheit kommen. Das andere ist eben, was ja der andere Part ist, ist, wenn, wie du auch richtig gefragt hast, ganz am Anfang, warum ist Internet nicht von Anfang an eigentlich so barrierefrei? Wie Mathis dann ja richtig sagte, wenn man es richtig anwendet, ist es das? Ist auch die weitergehende Frage, inwieweit unterstützenden Browser das Ganze denn eigentlich noch, ne? Also die großen Browserhersteller. Und auch da ist es so, dass sich die Technologie natürlich immer weiterentwickeln wird und dort eben auch dann mit Sicherheit Systeme da sein werden, die irgendwann Herausforderungen erkennen, wie zum Beispiel Tastaturfallen. Weil Tastaturfallen sind so ziemlich das Worst-Case-Szenario einer barrierenfreien Seite. Das ist jetzt als Beispiel, ne? Wenn wir nochmal in das Modal reingehen, ich gehe in das Modal rein und jetzt kann ich es nicht mehr mit Escape schließen. Mhm. Ich kann mich da drin aber auch nicht mehr bewegen. So in dem Falle bin ich jetzt in einer, ja.
Bin ich in der Falle und kann Reload drücken, dann bin ich wieder am Anfang.
Genau so ist es.
Wenn ich Glück habe oder irgendwie Back oder so.
Aber okay. Das nennt man Tastaturfalle, ne? Das heißt, das ist der schlimmst anzunehmendste Fall, der eintreten kann. Mhm. Und dass vor sowas eventuell, dass sowas erkannt wird. Von eben der Technologie oder auch von den Browsern und dann entsprechend dort halt Wege gebildet werden oder es dann eben per Escape schließen, nicht per Code quasi initiiert wird, sondern durch den Browser selber.
Das ist einfach so.
So dass dann, genau.
Ja. Ja, da hat ja auch Apple, glaube ich, mit Safari einiges gemacht. Zumindest habe ich das mal gelesen. Das ist aber auch schon bestimmt 2 Jahre her. Aber was mich noch interessiert, ist eigentlich die Barrierefreiheit ist ja jetzt etwas, worum sich wir drei kümmern, die wir jetzt offensichtlich diese Beeinträchtigung, für die wir das tun, nicht haben. Gibt es da irgendeine, ich sag jetzt mal, Szene oder irgendeine andere Meinung oder irgendeine Forderung, auf die man jetzt vielleicht sozusagen nicht kommt, die auch noch Platz finden müsste von, ich sag mal, Verbänden oder von Interessensvertreterinnen, die sagen, okay, das, was ihr da mit BETV macht, das ist noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich weiß es nicht. Ich frage das ganz offen. Wenn ihr es nicht wisst, ist es auch nicht schlimm. Also ich finde es jedenfalls total spannend, so zu überlegen, okay, wie jetzt unterhalten sich die Sehenden über Nicht-Sehen, so über ganz platt gesagt. Ne? Und wir haben da was getestet und finden das faszinierend. Aber keine Ahnung, was in der Realität, so richtig, in der echten Realität von den Leuten gebraucht wird. Habt ihr dazu irgendein Wissen?
Also ich persönlich denke auf jeden Fall, wenn man jetzt über barrierefreien Websites so nachdenkt, dann guckt man sich immer oder achtet man sehr viel halt auf Menschen, die Sehbehinderungen haben, die gehörlos sind oder sogar schwerhörig sind oder eben wirklich auch blinde Menschen. Ich glaube, eine Interessensvertretung, die dort also nicht vertreten ist, sind zum Beispiel Menschen mit ADHS, also mit Konzentrationsstörungen. Okay. Das darf man, glaube ich, gar nicht so vernachlässigen. Und da geht es dann halt eben um Animationen auf Webseiten, ne? Dass sich halt viel bewegt auf Webseiten, was dann eben schnell zur Ablenkung führen kann, etc. Auch da gibt es eben technische Lösungen. Das ist dann Reduced Motion, heißt das Ganze.
Und das klicken die dann an vorher? Oder ist das?
Also, da gibt es, also, wenn ich jetzt im Code, sag ich mal, eine Animation erstelle, dann kann ich diesem Code sagen, wenn der Reduced Mode aktiviert ist, dann mach mal bitte anderen Code als Beispiel.
Und also diese Tag- und Nachtmodus plus halt.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und diese Menschen können eben in ihrem Browser als Default, also als Standard einstellen, ich möchte bitte eben in diesem Modus unterwegs sein.
Was ich da noch ganz interessant finde, ist, dass diese Richtlinien ja eigentlich alle da sind. Am Anfang habe ich mich auch so ein bisschen, können wir das überhaupt so richtig gewährleisten, weil wir diese Einschränkungen nicht haben und wissen wir, was die Menschen quasi brauchen? Und das fand ich dann ganz gut, dass das durch diese ganzen Richtlinien und durch W3C mit WCAG, was Web Content Accessibility Guidelines sind, die werden, glaube ich, seit über 20 Jahren halt entwickelt. Und daran ist es halt alles ganz gut festgehalten und die entwickeln halt wirklich diese Sachen so. Und man muss es quasi nur noch umsetzen. Das heißt, ich muss mir bei fast allen Sachen gar nicht so richtig die Gedanken machen, wie das jetzt perfekt genutzt wird, sondern ich muss mich einfach nur an die Richtlinien halten. Das ist einfach nur, ist natürlich leicht gesagt, aber, und das ist ja eigentlich auch das Gute, dass so ein bisschen mit dem BETV 2.0 Gesetz da jetzt so ein bisschen drauf gesprungen wird und dass man sagt, hey, wir wollen die WCAG-Richtlinien jetzt auch erfüllen und breiten das jetzt immer mehr aus. Und das ist ja dann ganz gut. Und als Entwickler kann man einfach diese Richtlinien dann umsetzen und das technisch halt so vorbereiten und sich da Wissen aneignen, dass dann wirklich jeder es einfach so nutzen kann, wie er will. Und ob das jetzt per Sprache oder per Maus oder per irgendwelche speziellen Tastaturen ist, das ist eigentlich egal.
Also man kann denen schon vertrauen,
dass
das auch bei den Leuten ankommt, die es brauchen.
Genau, das würde ich schon sagen. Und da gibt es auch verschiedene Level. Also das BETV 2.0 Gesetz, das ist zum Beispiel AA. Es gibt bei WCAG, was quasi von der Web-Initiative ist, gibt es 3 verschiedene Kategorien quasi. A, AA und AAA. Und genau, dass die EU-Norm oder das deutsche Gesetz sagt, wir wollen AA erfüllen. AAA wäre zum Beispiel ein Kriterium davon ist, dass man ein Video in Blindensprache übersetzen muss.
Okay.
Dass man halt wirklich immer Braille für die
einzelnen Szenen.
Genau.
Also wie so eine erweiterte Untertitelung.
Genau, Untertitel, ja. Aber das dann in Blindenschrift. Da gibt es dann extra auch Blindenschrift-Tastaturen und sowas dafür, dass man da dann quasi...
Aber kann das nicht die KI machen? Also das wäre
wahrscheinlich cool. Schon. Sowas ja. Sind dann wahrscheinlich
also Sora super. 3.0 oder ja. Wie das dann heißt,
ja.
Kann dann nicht nur die Videos erzeugen, sondern vielleicht auch beschreiben. Ne? Ja.
Genau, ich glaube auch für solche aufwendigen Sachen, sage ich mal, ist das echt super dann.
Ja, ja, spannend. Also ich habe mal diesen Prüfbericht hier gefunden von uns. Ne? Und das ist wahrscheinlich dann der, müssen wir mal den Kreis schließen, beim ersten Mal haben wir 89 Seiten gehabt. Und jetzt vor kurzem hatten wir dann noch einen weiteren Test, nachdem ihr das alles gemacht habt. Und wie ist der dann ausgegangen?
Ja, also da waren dann nicht mehr so viele rote Kreuze da, sondern dann eher hunderte grüne. Da waren wir dann sehr glücklich, dass alle 9 Seiten, die wir da eingereicht haben, das sind dann auch nicht die gleichen Seiten, sondern das Dias hat dann sich ja einfach, ohne uns zu fragen, quasi neue Seiten ausgesucht, was ja auch richtig so ist. Es soll ja nicht so sein,
dass... Ach, andere URLs.
Wirklich. Genau, andere URLs.
Ach so, sonst, okay.
Also wir haben jetzt nicht nur diese 9 Seiten, die wir vorher optimiert, sondern wirklich alle Seiten. Und da haben die sich dann 9 Stück rausgesucht. Und die haben sie noch mal genau wie vorher eigentlich durchgearbeitet anhand den 98 Kriterien. Und da gab es dann, glaube ich, keine einzige Anmerkung.
Keine einzige Anmerkung.
Und das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Ja. Weil vorher waren es halt, ich weiß nicht, wir haben es nie gezählt, aber es müssten so 400, 500 einzelne Anmerkungen sein oder ja, sowas.
89 Seiten verteilt.
Ja.
So ein PDF ist viel Platz.
Genau. Und das hat uns wirklich richtig gefreut. Also da ist ja. Uns auch so ein bisschen Stein vom Herzen und wir haben uns da riesig gefreut, das abschließen zu können und da jetzt wirklich ja Menschen einfach mithelfen zu können. Das war ja sowieso immer die Intention vom Jobcenter-Projekt auch, genau. Dass man Menschen, die irgendeine Notlage haben, dass man denen besser helfen kann. Und das ist jetzt, glaube ich, durch die Barrierefreiheit nochmal ein Riesenschritt dahin und da.
Absolut. Naja, und man muss halt sagen, was ich auch spannend finde an so einem Prozess, also erstmal findet man das ja so als Kreativer und irgendwie, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Marketing-KPIs nach vorne bringen oder was auch immer, findet man das ja erstmal so wie so ein Ballast. Dann kümmert man sich drum und sagt, okay, das ist ja so viele Menschen betrifft, dass das wirklich wichtig ist. Und dass es eben auch wichtig ist, wirklich zu verstehen, dass man nicht eine zweite Straßenbahn baut, sondern dass in derselben Straßenbahn die Stufen raus müssen. Alles super. Und dann dieser Test. Und dann ist man natürlich erstmal down, weil ihr macht das da vorher auch schon lange und toll. Und jetzt aber auf null zu kommen, ist super. Und was richtig super ist, was ich auch bis zur Vorbereitung nicht gewusst habe, dass wir bei bitvtest.de, also so ein Prüfbericht, der wird ja dann veröffentlicht, dass das jeder einsehen kann und dass man dann dort in der Liste der barrierefreien Websites mit aufgeführt ist. Und was mich natürlich persönlich besonders freut, auch bei den empfehlenswerten Agenturen mit aufgeführt wird. Das heißt, und da wir mit A sind, sind wir auch ganz oben. Das heißt also, wenn man eine BITV von BITV empfohlene Agentur finden will, dann findet man uns auch. Jetzt sind wir natürlich wahrscheinlich auch weit oben, weil wir nach Aktualität sind. Aber nach Alphabet sind wir auch oben, sehe ich gerade, ja. Nee, da sind wir an. Moment. Da sind wir gar nicht so weit oben, weil wir R sind. Da sind wir... Oh, wow, da gibt es da noch einige vor uns. Ich habe gedacht, das wäre viel kleiner, aber hier sind wir auf der zweiten Seite. Gut. Barrierefreiheit und Technologie hat mich dann dazu gebracht, noch einen Frageblock, der wird nicht ganz so lang sein wie der erste, vorzubereiten. Und zwar geht es darum, wenn wir eine Internetseite bauen, dann machen wir das ja nicht from scratch, sondern auf Grundlage der Art und Weise Basis. Das ist eine Sammlung von Konzepten, von Technologie, von Best Practice, die wir in den letzten 12 Jahren aufgebaut haben. Mit jedem Projekt, das wir machen, überlegt ihr euch, ich mache das ja eigentlich fast nur einmal im Jahr noch bei diesem einen großen Meeting, überlegt ihr euch, was davon ist interessant, was davon muss in die Basis und dann baut ihr das da rein. Da gibt es ganz viel zu erzählen, dafür müssen wir auf jeden Fall einen eigenen Podcast noch machen und das ist auch in Planung. Aber die Frage, die ich habe, ist, und diese Basis nehmen wir und starten damit jedes Projekt. Bei uns gibt es immer nur Typo 3 Projekte und es gibt immer nur Projekte, die mit der Basis starten. Wir sind so überzeugt davon, dass das der beste Startpunkt für ein Internetprojekt ist, für ein Website-Projekt ist, dass das sich auch in den letzten 12 Jahren mega bewährt hat. Über 100 Projekte haben wir so gemacht, mehr, deutlich mehr, aber deutlich über 100 Projekte haben wir so gemacht. So, jetzt habt ihr diese ganzen Erkenntnisse. Was könnt ihr denn jetzt bezüglich Barrierefreiheit und der Basis sagen, was da in Zukunft passieren wird oder was da vielleicht schon geht? Was lernen wir denn jetzt daraus? Also was kann man vielleicht jetzt schon versprechen, aber was haben wir auch vor? Also erstmal, was geht und...
Ja, das ist natürlich, wie Mathe schon richtig gesagt hat, ne, das war ja, also das Projekt war wirklich eine Herzensangelegenheit am Ende. Also es ging uns jetzt nicht nur darum, irgendwie so ein PDF-Dokument da abzuarbeiten und die Punkte irgendwie zu bestehen, sondern ne, das Verständnis dafür zu gewinnen, dass es einfach auch wichtig und richtig ist. Und natürlich war dann, nachdem wir das Ganze bestanden haben und dann auch erstmal ein bisschen gefeiert haben, so, natürlich direkt auch die haben wir eigentlich direkt angefangen, die Erkenntnisse einzubauen in die Basis. Weil das Jobcenter natürlich ein perfektes Blueprint in dem Sinne war, weil es ja aufgesetzt war von der Basis heraus und wir quasi dadurch dann eben wussten, wo sind denn eigentlich die Herausforderungen. Ne, zur Wahrheit gehört natürlich dazu, wie auch richtig gesagt, dass es nicht nur um Technik geht, sondern eben auch Content und Erstellung. Aber unser Ziel ist es aktuell, gerade diesen Technik-Part erstmal fertig zu kriegen und auf die Beine zu stellen. Da sind wir sehr weit. Also wir haben vor allem halt diese, ich sag mal, die Red Flags und sowas ausgebaut, also dass es keine Tastaturfallen mehr gibt, ne, dass eben Modale geöffnet werden können,
geschlossen
werden können. Das haben wir schon eingebaut. Cool. Und daraus resultieren aber eben auch konzeptionelle Entscheidungen. Und bei diesen konzeptionellen Entscheidungen sind wir in so einer Entscheidungsvorbereitungsphase. Ne? Da haben wir halt unterschiedlichste Wege, die wir halt gehen können. Da als Beispiel sei mal jetzt genannt ein Dropdown-Menü, was ich eben auf dem Klick nicht mehr das Dropdown, auf dem Hover, also ich fahre mit der Maus rüber, das Dropdown nicht mehr öffnen kann, weil das ein blinder Mensch nun mal nicht mitkriegt. Das muss halt nur mal über einen Klick oder über einen Fokus passieren. Und da müssen eben konzeptionelle Gedanken stattfinden. Und wir haben ja, wie du ja auch richtig gesagt hast, den Anspruch, die beste Seite oder die beste Basis der Welt zu haben. Und dieser Prozess ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen, aber wir sind dabei, diese Entscheidungen eben vorzubereiten, Dinge zu überlegen, ja, und die Wege dazu gehen.
Dieses Beispiel, was ich im Kopf habe, worüber wir auch diskutiert hatten, das ging darum, dass man einen Hauptmenüpunkt, auf den man bis jetzt rüberhovert, und dann kommt so ein Fenster, dass man das nicht mehr machen kann mit dem Hovern, sondern dass man da rüber, was so viel man will, aber man muss klicken. Und dann kommt das Fenster. Genau, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja, das bedeutet, wie wir auch eben gesehen haben bei der Suche vom Jobcenter, dass vielleicht auch so ein bisschen liebgewonnene gestalterische Dinge verloren gehen. Und ich finde, da muss man auch gerade mit Kunden, Kundinnen und in den Prozessen einfach auch immer wieder mit umgehen und sagen, ja, okay, es ist aber nur mal die Devise, wir bauen nicht eine zweite Straßenbahn, sondern es muss halt alles in eine rein. Also dann designt halt länger, lasst uns so lange überlegen, wie wir was Gutes hinkriegen. Und dann müssen wir uns ja auch manchmal, dann haben wir uns ja auch so ein bisschen diskutiert, irgendwie eine Stunde oder so, anderthalb in dem letzten großen Basistag, wo wir dann irgendwann eine Entscheidung gefällt haben. Aber das ist ja dann auch genau richtig. Ne? Das bedeutet halt auch wirklich was. Das ist nicht einfach nur hinten raus nochmal irgendwie ein bisschen Polish, sondern es bedeutet strukturell was für die Programmierung. Und da unterscheidet man sich dann ja auch von anderen.
Auf jeden Fall. Und der zweite Schritt ist dann ja auch so ein bisschen, dass die Contentpflege auch barrierefrei sein muss. Zum Beispiel Einhaltung von Hierarchien, von den Überschriften. Und wir haben zum Beispiel beim Jobcenter auch super interessant, da haben wir versteckte Überschriften eingezogen. Wir hatten halt zum Beispiel, wir arbeiten ja viel mit Teasern und da waren auf der Startseite direkt unter dem ersten Element sind zum Beispiel drei Teaser. Und ja, designtechnisch hatten wir uns das so vorher überlegt und gewünscht. Aber diese Teaser, die haben ja gar keine Überschrift. Das heißt, jemand, der nichts sehen kann, der weiß gar nicht, wo er die jetzt einordnen soll. Mhm. Und zum Beispiel die Überschriften von diesen Teasern sind jetzt immer H3s. Also jeder Teaser ist eine H3, der Titel davon. Und das heißt aber, darüber muss immer eine H2 stehen. Und wir hätten jetzt einerseits natürlich auf der Startseite direkt im Above the Fold-Bereich, was man als allererstes sieht, eine dicke H2 mit Übersicht relevanter Themen oder häufige Themen schreiben können. Das fanden wir aber ja vom Design nicht so schön. Und dann haben wir zusammen mit dem Dias die Idee entwickelt oder das Feature entwickelt, dass wir einfach versteckte Überschriften, der visuelle User, der erkennt irgendwie den Zusammenhang davon, aber jemand, der das nicht weiß, du guckst da gerade so drauf, da ist gerade da drüber ist versteckt zum Beispiel Übersicht häufiger Themen, steht da jetzt.
Aber im Code kann ich nicht klicken.
Nee, du siehst davon gar nichts. Es steht.
Ich sehe es nicht, aber ich kann es auch nicht irgendwie anklicken. Weil früher, bei SEO war das doch früher auch so. Da hat man doch auch weiß auf weiß geschrieben. Das ist nicht Coca-Cola, 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 damit man dann irgendwie bei was auch immer gefunden wurde. Das ist jetzt nicht ganz so. Okay, und das hat aber das Dias gut gefunden, so
einen Weg zu gehen. Das war deren Vorschlag auch. Also,
cool. Okay, cool.
Genau, und so können wir halt wirklich Hierarchien da einhalten, Strukturen einhalten, auch, dass wir da am Design gar nicht so viel ändern müssen. Das war vorher halt auch so eine Riesensache, wo wir nicht genau wussten, können wir modernes Webdesign mit Barrierefreiheit zusammen? Weil so ein bisschen
hat man. Es hieß ja viele Jahre, dass das Quatsch ist und nicht geht.
Genau.
Ja,
okay. Und da haben wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen für uns herausgearbeitet, das ist auf jeden Fall möglich. Wir mussten so ein paar Sachen mussten wir ändern, aber die Kundin hat auch gesagt, Mathis, das hätte ich jetzt, habe ich auch, das sehe ich jetzt nur, weil du uns den Unterschied zeigst. So. Und das ist, ist da, glaube ich, ganz gut gelungen und da sind wir auf jeden Fall sehr mit zufrieden.
Also man muss ja, finde ich, auch sagen, ne, also jetzt bei Barrierefreiheit, was ja auch neue Konzepte bedeutet und auch, dass die UX eben auch ein bisschen anders wird. Das heißt ja nicht, dass sie schlechter wird, ne, sondern man findet ja Wege, konzeptionelle Wege eben. Deswegen diskutieren wir ja auch so viel über diese einzelnen Themen, weil wir hier ganz viele Gehirne haben, die sich halt viele gute Gedanken darüber machen können. Und man findet am Ende Lösungen, die tatsächlich auch dann eben für alle besser sind. Mhm. Als Beispiel jetzt mal dieses Modal gesagt beim Kontakt, wo der Kunde zum Beispiel uns auch das Feedback gegeben hat, dass sie es viel besser jetzt finden. Und wir ganz persönlich finden es jetzt tatsächlich auch besser. Und was ich immer ganz auch ein bisschen in der digitalen Diskussion dann immer so ein bisschen bemerkenswert finde, ist, dass es ist teilweise schwieriger in der digitalen Welt über solche Dinge zu diskutieren. Weil wenn du in der realen Welt, würde ja niemand darüber diskutieren, warum bauen wir eine Rampe an eine Treppe. So, das ist ja für alle, also da würde ja niemand irgendwie was gegen so, meine Treppe ist aber so schön, da kann ja keine Rampe rüber, das würde ja keiner sagen. Und der wichtige Punkt ist eben zu verstehen, das heißt nicht, dass es schlechter wird dadurch. Sondern wenn man die richtigen Lösungen findet, sogar besser für alle.
Ich habe noch so gegen Ende unseres Gesprächs die Frage, wo sind die Grenzen? Also lasst uns noch mal einmal kurz über die Grenzen reden, weil es wird ja bestimmt auf der Reise, habt ihr Sachen gesehen, wo ihr sagt, okay, das kriegen wir dann eben, da müssen wir uns halt entscheiden, ob wir von mir aus die Animation, die fliegt irgendwie rechts nach links oder irgendwas. Also gibt es Grenzen und welche sind das? Also wer will?
Also eine Sache, eine Kleinigkeit auch, die mir da direkt einfällt, ist zum Beispiel, was Niklas am Anfang auch gesagt hat, mit den Verläufen, dass wir da so einen rosa zu grau Verlauf drin hat, wo dann eine rote Schrift drüber war. Und da jetzt wirklich jeden Pixel zu wissen, alles klar, hier stimmt der Kontrast von 1:4:5 jetzt, das sind dann vielleicht schon Grenzen. Das heißt, da muss man dann einfach zum Beispiel die Farben da ändern. Das sind so kleine Grenzen, die wir da, wo es auch so ein bisschen zu heikel war, weil hätten wir jetzt irgendwo in diesem Millimeter-Pixel-Verlauf da irgendwo ein Pixel wäre jetzt nicht, wäre jetzt kleiner als 4:5 im Quadrat oder 1:4,5. Und das war uns dann so ein bisschen zu heikel, dass wir gesagt haben, okay, wir machen den Verlauf raus und machen da einfach so die Hintergrundfarbe rein. Fällt dir noch was ein?
Videos natürlich sind natürlich eine Herausforderung, das ist gar keine Frage. Also es ist so dann auch immer die Frage, findet man einen alternativen Weg, der nicht auch zumindest genauso gut funktioniert, also wie jetzt zum Beispiel bei den Verläufen.
Na gut, jetzt seid ihr natürlich aus der Frontend-Entwicklung. Ich schätze mal, dass Dennis und auch hier Motion-Designer Gregor und so vielleicht noch andere Anforderungen haben, aber das ist dann vielleicht auch ein Thema für eine andere Runde. Aber meine Frage mit Animationen finde ich noch spannend. Also wir haben ja in der Basis die Möglichkeit, wenn man so scrollt, dass dann so Sachen reingeflogen kommen. Und wie geht man mit sowas um? Macht man das dann einfach hier so Slow Motion, oder wie du eben gesagt hast, also weniger Bewegung? Oder die sind ja vielleicht auch gar nicht, die Bewegungen sind vielleicht auch gar nicht nötig, um die Seite zu nutzen. Aber muss man da, kann man damit umgehen? Kann man Animationen und Barrierefreiheit verbinden? Wisst ihr das?
Also es kommt jetzt darauf an, welches Level an Barrierefreiheit man erreichen möchte. Und wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, es bleibt halt eine Straßenbahn, dann ist es natürlich so, dass du sagst, ich finde jetzt einen Weg, der barrierefrei ist und auch für den User, der keine Beeinträchtigung hat, funktioniert. Und dann wäre natürlich eine Empfehlung zu sagen, lass uns auf Animation verzichten in diesem Fall. Wenn ich verstehe aber, dass gerade auch Animation eben ein gestalterisches Mittel sein kann, was ja auch eine gewisse Identität der Webseite darstellt, ne, eine gewisse Einzigartigkeit darstellt. Und dann gibt es eben, wie ne, gesagt innerhalb des Podcasts, die Möglichkeit, auf Code-Ebene zu sagen, wenn dieser Mode eben aktiviert ist, dann verzichten wir darauf.
Okay, aber wäre jetzt nochmal ganz platt gefragt, ich scrolle, es ist alles statisch und jetzt kommen, anstatt dass drei Bilder oder drei Teaserboxen einfach da sind, ist die mittlere da und die beiden rechten kommen von rechts und von links nach in die Mitte. Wenn ich das machen würde, hätte das müsste das übersetzt werden in Barrierefreiheit oder wäre das einfach egal?
Also bei dem, oder willst du?
Ich wollte nur sagen, es gibt auch wieder ein Kriterium, bewegte Inhalte abschaltbar und da ist zum Beispiel, es soll vermieden werden, dass die Ablenkung durch blinkende oder sich bewegende Elemente soll vermieden werden, auf 5 Sekunden begrenzt sein oder abschaltbar. Und das ist wieder das, was wir vorhin mit den Reduced Motion, kann man es abschaltbar und ja, das sollte allgemein auf jeden Fall auf 5 Sekunden begrenzt sein.
Aber das hieß ja, dass Animationen und Barrierefreiheit sich verbinden ließen, weil man sie dann ja, wenn man sie abschaltbar macht oder auf 5 Sekunden reduziert.
Genau. Der bessere Weg wäre wahrscheinlich immer abschaltbar zu machen, ne? Weil da wieder dieses Stichwort von ADHS-Menschen und sowas, die kriegen da wirklich Konzentrationsprobleme dann. Mhm. Ja, aber also so ließe sich das in dem Sinne verbinden, dass du halt beide Welten zeigst. Das ist ja das Tolle jetzt, ein Unterschied zur realen und der digitalen Welt, dass es dann möglich ist, auf die einzelnen Modi einzugehen, auch die da sind.
Ja, stimmt. Ja, sehr cool. Also, ich bin gespannt, was passiert. Wir haben in Planung eine weitere Folge zu diesem Thema mit Jonas, der aus einer anderen Perspektive drauf guckt gerade, nämlich was wir unseren Kunden und Kundinnen empfehlen, wenn nächstes Jahr bestimmte Regeln zu Gesetzen werden sollen. Das ist aber ja alles noch so ein bisschen in Findung, wenn ich das richtig verstehe. Deswegen warten wir damit noch. Wir haben es ganz konkret gemacht, ihr vor allem. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Hat mir viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass wir auf dem Weg noch einige Seiten umbauen dürfen. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.